Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur 9. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben hier im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Der Eintritt zu diesen Veranstaltungen ist frei, weil die Arbeiterkammer die Vorträge als Service betrachtet, als Hilfestellung für die bessere Meisterung des Alltags. Jetzt sagt man aber in Vorarlberg gerne, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich glaube das natürlich nicht. Wenn Sie aber das glauben, dann möchte ich Ihnen doch den finanziellen Wert dieses Vortrags ganz kurz bewusst machen. Bei einer vergleichbaren Reihe, habe ich kürzlich gesehen, kostet ein Einzelvortrag 15 Euro. Und dann steht im Programmheft dabei, unsere Partner und unser ehrenamtliches Engagement ermöglichen diesen Preis. Die tatsächlichen Kosten des Vortrags würden 69 Euro betragen. Wir danken allen, die freiwillig mehr geben. Bei uns müssen Sie nicht mehr geben, Sie müssen nicht einmal 15 Euro bezahlen. Aber vielleicht freut Sie der Gedanke, dass Ihnen die Arbeiterkammer an diesem Abend 69 Euro schenkt. Und wenn Sie zu zweit hier sind, sind das sogar 138 Euro. Aber eben, der finanzielle Wert ist nur eines. Vom immateriellen, geistigen und seelischen Wert ja gar nicht zu reden. Gerade beim heutigen Thema Angst durchleben, Freude gewinnen. Angststörungen sind neben Depressionen und Suchtkrankheiten die häufigsten psychischen Störungen. Doch seltsamerweise wird viel seltener von der Angst geredet, als zum Beispiel von der Depression oder von der Sucht. Die Gründe, ich denke mir, vielleicht, weil man Angst noch weniger gern zugibt als eine Depression, weil Angst noch mehr tabuisiert ist als eine Depression. Und besonders für uns Männer ist ja wahnsinnig schwierig zum Säger, dass wir Angst haben. Das ist ein Tabu. Vielleicht wird auch deshalb weniger darüber geredet, weil Angst oft so unangreifbar, so unklar, so diffus ist, ohne dass man einen Grund erkennt. Vielleicht auch deshalb wird wenig darüber geredet, weil die Angst sich oft versteckt. Sie tritt wie mit einer Maske auf und die Maske, das sind die körperlichen Beschwerden, die so stark sind, dass die in den Vordergrund treten. Die Herzbeschwerden zum Beispiel, die Todesangst auslösen können oder Kreislaufbeschwerden, wenn man das Gefühl hat, ich werde ohnmächtig oder Schwindelgefühle zum Beispiel. Und deshalb wird auch die Angst ganz häufig nicht erkannt. Auch Ärzte konzentrieren sich dann eher auf diese körperlichen Symptome und die Angst wird gar nicht behandelt. Und ich denke mir auch noch zu dieser Maskierung der Angst gehört, dass sich Angst ganz häufig in anderer Form zeigt, zum Beispiel als Aggression. Da schlägt einer zu und natürlich erschrecken wir darob und merken gar nicht, der schlägt nur zu, weil er Angst hat. Oder dass sich Angst als Zwang zeigt, als Überkorrektheit, Perfektion, etwas ganz genau machen müssen. Aber dahinter steckt eigentlich die Angst. Aus all diesen Gründen war es mir wichtig, das Thema Angst auf die Tagesordnung von Wissen fürs Leben zu setzen, damit das schwer Fassbare für uns etwas fassbarer wird, damit wir die Masken der Angst etwas besser erkennen können und etwas über die angemessene Behandlung der Angst durch Psychotherapie erfahren und vor allem auch darüber, wie wir die Energie, die in der Angst drinnen steckt, verwandeln können und vielleicht über die Angst zur Freude kommen können. Wer uns auf dieser Entdeckungsreise in das schwer zugängliche Land der Angst begleitet, das ist Dr. Jürgen Stepin. Er ist psychologischer Psychotherapeut und Psychoonkologe und er arbeitet seit 1988 als leitender Psychologe in der Paracelsus-Klinik in Scheidegg. Das ist eine Fachklinik für onkologische Nachsorge und Rehabilitation, also eine Fachklinik für Nachsorge und Rehabilitation nach einer Krebserkrankung. Und es sind einige Vorarlbergerinnen hier, die Dr. Stippin auch von der Klinik kennen und ihn sehr schätzen. Und ich freue mich sehr, Herr Dr. Stippin, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben, und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren. Lieber Herr Köpp, vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, heute Abend ein paar Gedanken mit Ihnen teilen zu können zu einem vielleicht wichtigen oder dem wichtigsten Thema, was uns Menschen ausmacht, zum Thema Angst. Ich empfinde es auch als eine Ehre, heute Abend hier sein zu dürfen und diese Gedanken mit Ihnen zu teilen. Ich gehe davon aus, dass zwei Grundbefindlichkeiten unser Leben bestimmen. Grundbefindlichkeiten im Grunde unseres Seins, in der Tiefe unserer Seele befinden sich diese zwei Kräfte. Angst, existenzielle Angst und existenzielle Freude. Mit existenziell meine ich, dass Angst und Freude mehr sind als nur eine Emotion, die wir sehr häufig an der Oberfläche unseres Bewusstseins situativ ausgelöst durch Ereignisse spüren. Als Gefühle der Freude, als Gefühle der Angst, als Angstgefühle, wie Wellen auf der Oberfläche des Meeres. Diese Grundbefindlichkeiten Angst und Freude sind für mich mehr als diese Emotionen, die wir an der Oberfläche des Seins spüren. Sie liegen in der Tiefe unseres Seins und bestimmen aus der Tiefe heraus unser Leben. Deswegen spreche ich von existenzieller Angst und existenzieller Freude. Die Frage ist, ob wir diese Tiefe noch spüren. Und die Frage ist auch, wenn wir sie nicht spüren, wenn wir nicht im Kontakt sind mit dieser tiefen existenziellen Angst und der tiefen existenziellen Freude, ob es die dann gar nicht gibt. Ob es nur oberflächliche Gefühle der Angst und der Freude gibt, die kommen und gehen wie Wellen auf dem Meer. Ich freue mich mal, ich habe mal Angst, maskiert auch manchmal symptomatisch durch Symptome im Körper. Oder ob es doch diese tiefen Gefühle, diese tiefen Befindlichkeiten des Lebens gibt, auch wenn ich sie nicht spüre. Und dass wir sie nicht spüren, ist für mich noch kein Indiz dafür, dass es sie nicht geben könnte. Wir sind als Menschen, als moderne Menschen gar nicht mehr gut im Spüren. Wir sind sehr gut im Funktionieren, aber im Spüren? Wir sind deshalb nicht gut im Spüren, weil wenn wir mehr Spürbewusstsein hätten für die Tiefe des Seins, würden wir nicht so gut funktionieren. Und die Welt will uns eher, dass wir gut funktionieren. Und so werden wir erzogen, so werden wir sozialisiert und so werden wir auch heute noch durch Qualitätsmanagementsprogramme weiter sozialisiert, gut zu funktionieren. Und ich muss zugeben, ich habe meine Kinder auch nicht gut erzogen im Spürbewusstsein. Zu spüren und das Spüren zu benutzen, aus der Tiefe heraus Leben zu gestalten. Ich habe das nicht getan. Ich wurde selber so auch nicht erzogen, als mein Sohn vielleicht 5, 6 Jahre war, lange ist das her, habe ich zu ihm gesagt, als Beispiel, am Sonntag fahren wir zur Oma. Und ich habe nicht dann zu ihm gesagt, so, jetzt geh mal in dein Zimmer und spür dem nach. Und 2, 3 Stunden später ist er rausgekommen und hat gesagt, oh Papa, das fühlt sich nicht gut an. Seither bin ich verspannt, eine Migräne kommt, Bauchschmerzen habe ich, somatische Marker sagen mir klipp und klar, ich sollte das nicht tun. Und dann habe ich gesagt, Viktor, dann tun wir das nicht. Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe gesagt, am Sonntag fahren wir zur Oma. Mein Sohn hat gesagt, ich habe keinen Bock. Und ich habe gesagt, ist mir egal, wir fahren dahin. Und es ist nicht so, dass wenn mein Chef zu mir sagt, Herr Stippin, ich habe da noch eine Aufgabe, könnten Sie die übernehmen? Und jetzt gehen Sie erstmal nach Hause, ziehen 2 Tage durch die Wälder und spüren dem nach. Und nach 2 Tagen gehe ich zu meinem Chef und sage, oh, Migräneattacken, Bauchschmerzen, Verspannungen, mein linkes Bein lahmt, es fühlt sich nicht gut an. Die Angst ist deutlich spürbar. Wenn ich diese Aufgabe übernehme, fehlt mir ein Stück meines Lebens, wo keine Freude einschießt. Und mein Chef sagt dann zu mir, wenn das so ist, gehen Sie nach Hause, dann finde ich einen anderen Kollegen, der das macht. Nein, mein Chef sagt, hier ist die Aufgabe, machen Sie das, funktionieren Sie und so soll das sein. Und so lernen wir nicht aus der Tiefe heraus unseres Seins, mit Angst und Freude in Verbindung zu stehen und aus diesen Befindlichkeiten unser Leben zu gestalten, sondern wir lernen, uns eher abzukoppeln von diesen tiefen Befindlichkeiten, die uns doch wie ein Kompass durchs Leben leiten könnten, wären wir noch tief verbunden. Aber sie würden uns auch sehr häufig stören im Funktionieren. Die Frage ist, auch wenn wir es nicht spüren, gibt es Indizien, dass es vielleicht doch so sein könnte, dass die Freude ein Urgrund des Seins ist. Und ich glaube schon. Ich glaube, dass man ableiten kann ein bisschen oder eine Spur aufnehmen kann, dass wir ganz tief aus der Freude kommen, dass wir durch die Freude bestimmt sind. Wenn wir das spirituell reflektieren, wenn Sie da mitgehen wollen, dann kommen wir doch aus der Freude. Wäre Gott denn nicht ein anderes Wort wie Freude? Wir leben dazwischen einen kurzen Spalt des Bewusstseins, um dann wieder in eine ewige, zeitlose Freude einzugehen. Aber auch biologisch, man muss ja gar nichts Spirituelles ableiten. Wir sind doch alle so, wie wir da sitzen. Hoffentlich verdanken wir unsere Existenz der Freude zweier Menschen. Ich denke, der liebe Gott hat sich was gedacht, dass das menschliche Leben und die Existenzgründung durch Freude geschieht, durch eine der schönsten, tiefsten, ekstatischsten Freude, zu denen Menschen fähig sind. Zumindest sollte es so laufen. Er hätte sich auch was ganz anderes ausdenken können. Wer von morgens bis abends fleißig arbeitet und alles richtig macht, der wird schwanger. Die große Frage ist, was bessere Geburtenkontrolle ist, die Freude oder die Pflichterfüllung. Und ich glaube, wir können das sogar psychologisch ableiten, dass wir etwas mit der Freude zu tun haben, nicht nur spirituell, nicht nur biologisch, sondern auch psychologisch sozusagen, wenn Sie sich kleine Kinder anschauen, die kommen auf die Welt mit einem Kredit an Lachen, mit einem Kredit an Freude. Kredit deshalb, weil das ist nicht verdient. Das ist geschenkt, das ist ein Geschenk Gottes, dass wir mit diesem Kredit in diese Welt kommen. Wir wissen mittlerweile aus der Säuglingsforschung sehr genau, und wenn Sie eigene Kinder haben, können Sie das wunderbar beobachten, kleine Kinder lachen völlig unmotiviert in den ersten Lebensmonaten 200-300 Mal am Tag. Das hat eine tiefe Bedeutung, weil das Lachen beziehungsstiftend ist. Aber sie lachen, ohne dass wir sie unterhalten müssen, ohne dass was Tolles passiert. Sie lachen, weil sie aus der Freude kommen. Wir kommen mit diesem Kredit an Lachen auf die Welt. Und was machen wir? Anstatt aus diesem Kredit ein Kapital zu machen, verbrauchen wir diesen Kredit. Und wenn man dann mal so 50 ist wie ich, ist nichts mehr übrig. Kleine Kinder lachen 200-300 Mal am Tag, ein Erwachsener wie ich 16 Mal und ein Toter gar nicht mehr. Und bei den 16 Mal, die ich statistisch am Tag lache, sagt meine Schwiegermutter zu mir, das Lachen wird dir auch noch vergehen. Ja? Und deswegen gehen ja auch viele in den Keller, ja. Und tun schon so, wie wenn sie gar nicht mehr lachen würden. Ich glaube, wir müssen uns überlegen, ob wir wieder zurückkehren in die Tiefe der Freude, die nicht an der Oberfläche zu finden ist. Diese tiefe Freude ist die Freude am Sein, ist die Freude am Dasein, ist die Freude an sich selbst, ist die Freude an der Existenz. Und ich glaube, genauso kann man ableiten, dass es Indizien gibt, dass der Urgrund des Seins Angst ist, existenzielle Angst. Spirituell ist der erste Affekt, der primäre Affekt, den Adam erlebt, Furcht. Kaum, dass er den Apfel gebissen hat, warum auch immer, hat er Furcht, als Gott erscheint. Es ist der erste Affekt, von dem wir hören. Noch im Paradies seiend erleben wir diese Furcht als ein Urgefühl des Menschseins. Und dann fliegen wir raus aus diesem Paradies als Menschen und haben die Angst und die Furcht vor Getrenntsein. Aber auch hier kann man biologisch wunderbar sehen, dass wir mit Angst angeboren auf die Welt kommen. Es ist ein Urgefühl des Menschen und auch psychologisch. Hier machen wir wirklich Kapital aus diesen Urgefühlen. Wir, Herr Köp hat es so wunderbar gesagt, wir produzieren sehr, sehr viele Ängste im Laufe unseres Lebens. Ich glaube also, es gibt gute Indizien, dass im Grunde unseres Seins sich zwei existenzielle Befindlichkeiten anzutreffen sind, existenzielle Angst, existenzielle Freude. Und vielleicht geht es jetzt in Ihrem Kopf ein bisschen hin und her, wie kann das sein? Widersprüchliche Gefühle in der Tiefe des Seins. Muss es nicht so sein, entweder Angst oder Freude, beides geht doch nicht. Und das ist ein großes Problem. Wenn wir tief in die menschliche Wirklichkeit hineingehen, werden wir immer Widerspruch erleben. Das erinnert mich immer so ein bisschen an die Geschichte, wo eine Frau zum Rabbi kommt und sagt, mein Mann ist der Grund, warum es mir schlecht geht. Und sie beklagt sich über diesen Mann und der Rabbi hört ihr aufmerksam zu und sagt, du hast recht. Und dann geht sie nach Hause und freut sich und sagt zu ihrem Mann, geh du mal zum Rabbi, der wird dir mal sagen, wo es hier lang geht. Und der Mann geht zum Rabbi und beklagt sich über seine Frau und der Rabbi hört ihm aufmerksam zu und sagt, du hast recht. Und der Mann geht nach Hause und freut sich und erzählt das seiner Frau und die Frau sagt, das kann doch alles gar nicht sein. Und beide fangen an zu diskutieren, wie kann das sein, dass der Rabbi das zu uns sagt. Sie gehen beide zum Rabbi und sagen, Rabbi, wie kann das sein? Kann doch nur einer recht haben. Und der Rabbi kratzt sich am Bart und sagt, ihr habt recht. Wenn wir tief nach unten gehen, ob in der Seele, ob in der physikalischen Wirklichkeit, wenn wir die Oberfläche verlassen, an der wir so gerne sind, wo Eindeutigkeit herrscht, wo Behaglichkeit herrscht, wenn wir diese Oberfläche verlassen, dann stoßen wir auf schwer aushaltbare Energien, auf schwer aushaltbare Dinge. Wir stoßen auf zwei Grundgefühle, mit denen wir uns sehr schwer tun, vor allen Dingen mit der Angst, aber wir stoßen auch auf den Widerspruch, auf die Polarität, auf die Ambivalenz, die allem Lebendigen innewohnt. Und wir müssen eine Fähigkeit entwickeln, diesen Widerspruch auszuhalten. Diese Fähigkeit nennt man Ambiguitätstoleranz. Auszuhalten, dass die Wirklichkeit in der Tiefe mehr durch ein sowohl als auch bestimmt wird, als durch ein Entweder-Oder. Da sich aber mit Entweder-Oder viel besser leben lässt. Entweder wähle ich schwarz oder rot, entweder bin ich Mann oder Frau, entweder ist etwas gut oder schlecht, entweder ist etwas heilig oder sündig. Mit diesem Entweder-Oder an der Oberfläche lässt sich die Komplexität des Lebens viel leichter bewältigen, indem man einen Teil einfach abspaltet. Und so suchen ganz viele Menschen nur die Freude zu heben und die Angst unten zu lassen. Und an der Oberfläche nur mit der Freude zu leben, ohne Angst, das ist ein Versprechen, auf das ich noch zurückkommen werde, was völlig unhaltbar ist. Wer einmal begriffen hat, dass in der Tiefe des Seins Ambivalenz, Widerspruch herrscht. Jeder Physiker kann Ihnen das erklären. Je tiefer er in die Materie eindringt, desto mehr stößt er auf die Ambiguität, auf den Widerspruch. Und jeder Physiker muss aushalten, dass sich das Licht nicht so verhält, wie er es gerne hätte. Einfach, entweder Welle oder Teilchen. Nein, das Licht sagt, was willst du haben? Einmal bin ich Welle, einmal bin ich Teilchen, ich bin beides. Obwohl es sich doch widerspricht. Und wenn wir tief in die Seele des Menschen eindringen, entdecken wir, ein Mann ist immer auch eine Frau und eine Frau ist immer auch ein Mann, seelisch. C.G. Jung sprach von Anima und Animus. Und wenn wir tief in die Seele eindringen, in die tiefen Dimensionen des Seins, entdecken wir eben diese zwei Grundbefindlichkeiten, die anscheinend im Widerspruch stehen. Aber so wie Licht als Symbol des Lebens aus Welle und Teilchen sich ergießt, so ergießt sich unser Leben in seiner Fülle aus Angst und Freude und beide bedingen sich, auch wenn es widersprüchlich scheint. Und dem ein bisschen nachzuspüren, möchte ich mit Ihnen unternehmen. Wenn wir an der Oberfläche des Seins sind, an der Oberfläche des Bewusstseins, dann haben wir vor vielen Dingen Angst. Die Frage, wovor hat der Mensch Angst? Herr Köp hat es ein bisschen angesprochen, vor vielen Dingen. Unser Ich ist an der Oberfläche des Seins, deswegen beschäftigen uns diese Ich-Ängste so sehr. Ja, wir haben Ich, wir haben Angst vor Kränkung, wir haben Angst vor Verletzung. Wenn ich hierher fahre, habe ich Angst, kein Mensch ist da oder sie verlassen schon nach 10 Minuten diesen Raum und ich bleibe hier alleine übrig und halte meinen Vortrag ganz alleine für mich. Das sind Ängste, Versagen, zu scheitern, Fehler zu machen, Ängste des Mangels, der narzisstischen Kränkung. Es gibt viele, viele Ich-Ängste an der Oberfläche unseres Bewusstseins. Es gibt Ängste, die sehr viel damit zu tun haben, irrational erlebt zu werden. Und auch das ist etwas, was sich an der Oberfläche des Seins abspielt. Wir leben gerade in einer Welt, wo diese irrationalen Ängste, die ich Ihnen erspare aufzuzählen, weil alleine dazu könnte man eine Stunde benutzen, Ängste vor engen Räumen, vor Fahrstühlen, vor Spinnen, vor Schlangen, vor all diesen Dingen, die tief in uns angelegt sind, werden an die Oberfläche gespült und wir beschäftigen uns damit. Und viele Menschen haben auch Angst, letztlich krank zu werden, Angst vor Schmerzen und Siechtum. Wir haben Ängste, die seelisch manchmal motiviert sind, die Kontrolle zu verlieren, verrückt zu werden. Religiös motivierte Ängste, ja, in der ewigen Verdammnis zu zu schmoren, verworfen zu werden, in die Hölle zu kommen, vor Schuld und Strafe. Und je tiefer wir gehen, desto eher kommen wir an diese tiefen existenziellen Ängste, die sich in all diesen oberflächlichen Ängsten ergießen. Und vielleicht ist eine Möglichkeit, diese Ängste ein Stück weit in Energie abzuziehen, diese oberflächlichen Ängste, indem wir uns in die Tiefe wieder ziehen lassen. Auch das wird uns noch beschäftigen. Meine Erfahrung nach fast 25 Jahren Arbeit mit Menschen, die durch eine existenzielle Krise in die Tiefe gezogen werden, ist zumindest so, je existenzieller wir wieder in Kontakt kommen mit der Urangst des Seins, desto banaler und desto trivialer und desto nichtiger sind all diese neurotischen, irrationalen und auch ich-betonten Ängste an der Oberfläche des Seins. Vielleicht ist die Heilung des Menschen die Krise, die ihn in die Tiefe zieht, wenn wir es sonst nicht hinbekommen, in die Tiefe des Seins zu gehen und uns wieder zu verbinden mit diesen tiefen existenziellen Ängsten, weil sie zu spüren und zu erleben, ist ein Teil der Heilung der Angst in dieser Welt. Das, wovor wir Angst haben, ist, glaube ich, am schönsten, wenn wir das in die Tiefe führen, ausgedrückt durch Martin Heidegger, den großen Philosophen, der da sagt, das, wovor der Angst ist, in der Welt sein. Dass wir in der Welt sind, bedeutet, dass wir von Angst bestimmt sind. Es reicht, sozusagen die Furcht aus dem Paradies mit in die Welt zu nehmen, diese tiefe existenzielle Angst zu erleben. Und sie gießt sich aus in ganz viele Formen der Ängste, die ich nur ein bisschen aufgezeigt habe. Aber in der Tiefe ist die Angst, das wovor der Angst, das in der Welt sein. Und Jesus bringt es sehr prägnant auf den Punkt. Er sagt, in der Welt, da habt ihr Angst, Punkt. Anselm Grün hat mal gezählt, vielleicht mit dem Computer, ich weiß es nicht, und behauptet, 365 Mal hören wir den Imperativ in der Bibel, fürchtet euch nicht. Was ja nichts anderes heißt wie, 365 Mal haben wir Grund, uns zu fürchten. Jeden Tag, weil wir in der Welt sind, weil in der Welt sein von Angst bestimmt sein heißt. Wenn wir Angst nur als Symptom begreifen, dann ist es eine Betriebsstörung. Wenn wir Angst nur oberflächlich begreifen, diese Ich-Ängste, die uns unser Leben schwer machen, die unangenehm sind, dann versuchen wir, diese Ängste schlichtweg wegzutherapieren. Medizin, Psychologie hat viele Verfahren entwickelt, Ängste als Symptom, als Betriebsstörung zu begreifen und Ängste einfach wegzutherapieren. Das Ziel wäre dann Angstfreiheit. Und wer wünscht sich das nicht? Angstfreiheit bedeutet aber in meinen Überlegungen und auch aufgrund meiner Erfahrungen mit Menschen, die mit dieser existenziellen Angst in Verbindung stehen durch existenziellen Krisen, sich abzuschneiden von der Tiefe, an dem man an der Oberfläche was wegmacht und sich gleichzeitig nicht mehr verbindet mit der tiefen existenziellen Angst, die ja nicht eine Betriebsstörung ist, sondern ein Bestimmtsein, was uns Menschen ausmacht. Und dennoch wünschen wir uns doch alle, angstfreier zu leben, entspannter zu leben und setzen das oft mit glücklich leben gleich. Und es gibt eine Flut von Büchern, die uns versprechen, wir könnten angstfrei leben, 3, 2, 1, die Angst ist weg. Das kann nur gelingen, wenn wir uns mit unserer eigenen Tiefe entbinden und nicht mehr im Kontakt mit der eigenen Tiefe sind. Wenn Angst aber etwas wäre, was wir als Grundbefindlichkeit verstehen könnten, und vielleicht verstehen müssten, dann ist es keine Betriebsstörung, sondern das Betriebsgeräusch des Lebens. Es ist wie das Motorgeräusch des Autos, das ja keine Störung ist, sondern zum Laufen gehört. Und mit diesem Betriebsgeräusch, das sich natürlich manchmal in einer Störung zeigen kann, aber niemals wegtherapiert werden kann, ganz im Gegenteil, mit dem wir lernen müssen, gut zu leben, zurechtzukommen, wäre ein ganz anderes Ziel. Das Ziel wäre also nicht mehr Angstfreiheit, sondern Kompetenz, mit dieser Grundbefindlichkeit so zu leben, dass wir nicht untergehen in dieser Angst, wir lernen sie zu regulieren, aber dass wir auch nicht verloren gehen ohne Angst, indem wir sie gar nicht mehr spüren. Und wenn wir uns hier auch wieder ein Stück weit wegbewegen von dem Wissen der modernen Medizin, Psychologie und uns wieder orientieren an der Weisheit des Immerwährenden, dann könnten wir die Erfahrung machen, dass in der Weisheit die Grundbefindlichkeit der Angst immer da war. Die Philosophie spricht von der Grundbefindlichkeit, die Religion spricht von der Grundbefindlichkeit, in der Welt habt ihr Angst und vor allen Dingen der Mythos. Ich versuche mich immer gerne am Mythos zu orientieren, weil er eine Weisheit transportiert, die interkulturell und zeitlos ist und die nichts mit Forschung und Wissen zu tun hat, die sich ja permanent verändern. Und wenn Sie nur ganz kurz auf den Mythos schauen, zum Beispiel auf den griechischen Mythos, dann entdecken Sie, dass Angst, Furcht und Schrecken Götter sind. Phobos und Deimos. Die Griechen haben ihren Tempel gebaut, die Spartaner haben ihn geopfert. Und wie kann man einen Gott, eine seelische Wirklichkeit wegtherapieren? Und wenn Sie noch ein bisschen nachspüren wollen und wissen wollen, in welcher Familie die zwei groß geworden sind, dann entdecken Sie, dass die Schwester von Phobos und Deimos, von Angst und Schrecken, Harmonia ist, die Göttin der Harmonie. Und die Mutter dieser drei Kinder, Aphrodite, die Göttin der Liebe, und Vater war Ares, Gott des Krieges. Und wenn Sie dem ein bisschen nachspüren, dann wissen Sie, irgendwie hat Angst und Schrecken und Furcht etwas mit Liebe und mit Mut zu tun und auch irgendetwas mit Harmonie zu tun. Alles Dinge, die wir wollen, aber wir kriegen sie nur im Familienpack. Wir kriegen sie nicht isoliert. Warum ist das so? Warum ist die Grundbefindlichkeit des Seins diese Urangst? Es liegt am Bewusstsein des menschlichen Seins. Der Mensch ist das einzigste Wesen auf dieser Welt, was Bewusstsein über sich selbst hat. Und weil wir Bewusstsein haben, und das ist eine Gnade, erleben wir auch den Fluch des Bewusstseins. Nämlich wahrzunehmen, dass wir zerbrechlich sind. Wahrzunehmen, dass unser Leben auf Auflösung hin zielt. Wer tief in sich hinein spürt, wer immer wieder über sich nachdenkt, wer sich immer wieder philosophisch reflektiert, der spürt und ihm wird bewusst, dass er ein Vorübergehender ist, dass es vor ihm Menschen gab, dass es nach ihm Menschen geben wird. Und er spürt, dass er ein tiefes Bedürfnis hat, irgendwo heimisch werden zu wollen und es nicht gelingt. Wir können immer nur vorübergehend sesshaft werden, aber in der Tiefe spüren wir, da wir nicht von dieser Welt sind, sondern nur in dieser Welt sind und durch diese Welt hindurchgehen, dass wir eben nicht hier bleiben können. Wie ein altes katholisches Kirchenlied so schön zum Ausdruck bringt, wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruhe der ewigen Heimat zu. Aber dieses Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit, der eigenen Auflösung, der eigenen des Niedergangs des Ichs, dieses Bewusstsein erfüllt uns natürlich mit einer tiefen existenziellen Angst, die uns eigentlich im Leben halten möchte und am Leben halten möchte, dass wir nur vorübergehend und begrenzt und endlich auf dieser Welt sind. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Um nicht nur zu sagen, es ist unangenehm, es ist auch unannehmbar für viele. Viele wollen nicht mit diesem Angstgefühl leben, mit dieser Urangst, die sich ergibt aus dem Bewusstsein der Endlichkeit heraus. Und weil es für viele unannehmbar ist, weil es unangenehm ist, suchen wir natürlich nach Möglichkeiten der Entängstigung. Und da sind wir sehr weit gekommen in der modernen Welt. Wir haben viele Möglichkeiten geschaffen. Es reicht bei weitem nicht, diese Stunde sich darüber Gedanken zu machen, wie wir das hinbekommen haben, Angst aus der Welt zu schaffen. Ich sehe drei große Möglichkeiten der Entängstigung, mit der Angst umzugehen. Die erste große Möglichkeit, über die möchte ich gar nicht so viel nachdenken, ist die Welt zu überwinden. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Also solange wir leben, haben wir Angst. Er fügt aber sofort hinzu, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das gilt wahrscheinlich nur für den Teil, der wirklich die Welt überwunden hat, weil der andere Teil, der in dieser Welt geblieben ist, musste immer mit Angst leben. Sie kennen wahrscheinlich die Stelle im Garten Gethsemane, wo Jesus sehr viel Angst hatte. Ja, der Teil, der Mensch geworden ist und der menschliche Erfahrung gemacht hat, der musste mit dieser Angst bis zum Schluss leben. Aber der Teil, der göttliche Teil, der die Welt überwunden hat, war die Angst natürlich los. Weil in der Welt haben wir Angst und wenn wir rausgehen, haben wir keine Angst mehr. Nun werden die meisten sagen, ich will gar nicht die Welt überwinden, ich will weiter hier kochen, sauber machen, Begegnung haben, Natur erleben und ich will eine Weile in dieser Welt bleiben. Aber Angst ist trotzdem unangenehm. Und da sind wir sehr kreativ geworden und da werden wir viele Möglichkeiten finden und haben viele Möglichkeiten gefunden, nämlich die Angst aus der Welt zu schaffen. Wir lehren der Angst des Fürchten. Und da sind wir sehr gut geworden. Ich werde Ihnen gleich zeigen, wie wir das gut hinkriegen. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die schwingt ja schon die ganze Zeit mit, nämlich die Möglichkeit, mit der Angst zu leben und die Angst als eine weise Ratgeberin zu begreifen, weil sie die Tiefe des Seins ausmacht, mit der Freude zusammen und daraus, aus dieser Ambivalenz heraus, unser Leben zu gestalten. Und dazu bräuchten wir beide Kräfte und wir müssten kompetenter werden, mit dieser Angst zu leben, mit ihr in Verbindung zu sein, uns in die Tiefe immer wieder ziehen zu lassen, was der moderne Mensch fast nicht mehr kann, weil er an der Oberfläche des Seins getrieben, abgelenkt, dauerberieselt, sich gar nicht mehr in die Tiefe ziehen lassen kann, zu diesem Urgrund der Angst hin. Denn dazu müssten wir in diesem Bild des Meeres unser ganzes Strampeln an der Oberfläche, unsere ganze Getriebenheit und Betriebsamkeit und Dauerberieselung mal abstellen und Pausen und Stille erleben, damit wir in die Tiefe gezogen werden, damit wir etwas spüren, was in der Tiefe ist, damit wir zugrunde gehen. Aber damit wir zugrunde gehen, müssen wir alle Ich-Ansprüche und alle Ich-Ablenkungen ein Stück weit aufgeben, zumindest immer wieder mal. Und der moderne Mensch ist es nicht gewohnt, Pausen zu machen, Stille zu haben. Er ist kein guter Käse, der Löcher hat, wo man in die Tiefe dringen könnte. Es ist nur noch Käse ohne Löcher. Mit der Angst leben zu lernen bedeutet, der Angst den Schrecken zu nehmen. Die Lieblingsbeschäftigung des modernen Menschen über Technik, über Medizin, über Fortschritt, über Wissenschaft ist, die Angst aus der Welt zu schaffen, der Angst das Fürchten zu lehren. Und dazu sehe ich drei große Möglichkeiten, die sicher nicht trennscharf sind in den Begrifflichkeiten, die ich gewählt habe, vor allen Dingen der Begriff der Verdrängung, dürfen wir nicht tiefenpsychologisch schulen, psychologisch sehen, dort wird er anders benutzt. Mit Verdrängung meine ich, wir drängen das Thema einfach raus aus unserem Bewusstsein und unternehmen ganz viel, dass wir diese tiefe Quelle der Urangst, nämlich unsere Vergänglichkeit, unser Verwelken, unser Dahinscheiden, dass wir das nicht wahrnehmen. Der moderne Mensch erlebt es als eine persönliche Kränkung, dass die Sonne im Zenit seines Lebens nicht einfach höher steigt, sondern untergeht. Und dieser Zenit des Lebens, vielleicht irgendwo so zwischen 40 und 60, ja, wo es eigentlich darum ginge, Metanoia umzukehren, damit man den Zielpunkt erreicht, damit man die Landung hinbekommt, der wird schlichtweg von modernen Menschen ignoriert. Und mit 50 krempeln viele Menschen die Ärmel hoch und sagen, und jetzt erst recht. Und da gibt's ja viele Helfer, Professor Mank in Lindau. Da zeigt sich das Leben in den Spuren der Vergänglichkeit im Gesicht. Und da geht man vor allen Dingen als Frau zu Professor Mang und sagt, mach das weg. Und er macht das weg, sehr kompetent. Und dann liegt man mit 80 im Sarg und viele sagen, warum musste diese Frau so jung sterben? Und der 60-jährige Mann, ja, der kurz mit einem Einschub von Adrenalin und all den Hormonen nochmal spürt, das Leben könnte weitergehen, setzt eine Annonce in die Zeitung und sagt, 60-jähriger sucht Gleichaltrige, Klammer auf, nicht älter als 30, Klammer zu, zur gemeinsamen Freizeitgestaltung. Und man kauft sich ein Cabrio und fängt an, all diese Dinge zu tun, ja, die, wenn sie übertrieben getan werden, einem anderen Zwecke dienen als dem Erhalt unserer Gesundheit. Es ist überhaupt nichts einzuwenden gegen Sport und Bewegung. Aber man kann sehr kritisch darauf schauen, ob das nicht einem einzigen Ziel dient, nämlich dem Alter, dem Tod davonlaufen zu wollen, wenn man anfängt, wieder Fitness zu machen und sich jugendlicher zu gestalten. Und vor allen Dingen unsere Lieblingsbeschäftigung der Verdrängung ist Aktionismus. Und die Frage ist, wenn wir wirklich so aktiv sind und ununterbrochen surfen, reiten, gleiten, tauchen, schwimmen, rennen, 24 Stunden am Tag ununterbrochen beschäftigt sind und gar nie innehalten können und es wahnsinnig schwer ist, mal einen Nachmittag, ein Wochenende mit sich selbst zu verbringen. Nein, man muss immer Leute einladen, immer unterwegs sein, immer Action muss sein, immer Aktivismus muss sein. Ja, wenn diese Haltung natürlich insgesamt ins Leben greift, weil sie dem Tod und der Endlichkeit und damit der Angst, vor dieser tiefen existenziellen Angst beikommen möchte, die große Frage ist, führt uns das wirklich ins Glück, führt uns das in die Freude, wenn wir über den Aktionismus die Angst verdrängen? Ich glaube eher nicht. Auch in der Arbeitswelt ist es so, dass wir keine vernünftigen Zeiten mehr des Innehaltens haben, dass wir keine kompetente Pausenkultur mehr haben, dass wir wahnsinnig viel immer schneller, immer höher, immer weiter, immer produktiver werden. Und wohin führt das? es führt eigentlich dazu, dass immer mehr Menschen mit immer weniger Freude zur Arbeit gehen. Es führt dazu, dass es immer mehr Depressionen, Angststörungen gibt, die behandlungsbedürftig sind. Und es führt dazu, dass wir Pendler werden zwischen der Überforderung in der Aktivität und der Unterforderung, wenn wir uns regenerieren. Und auch das ist keine Regeneration, vom Fernseher sozusagen einzuschlafen. Es führt dazu, dass wir ausbrennen und es führt eben nicht in die Freude. Viele Menschen haben mittlerweile eine Art Lebensstil eingeübt, der ängstlich und depressiv ist, weil er zu aktiv ist, zu getrieben ist. Ich finde, dass dieses Cartoon das immer wieder schön ausdrückt. Wenn ich diesen Lebensstil mal eingeübt habe, schau nur, wie die Sonne lacht und er sagt bestimmt wieder über mich. Ich habe die Leichtigkeit, die Freude verloren, weil ich die Angst verloren habe. Möchte ich an die Lebensfreude wieder kommen, an diese tiefe Freude am Sein, am Dasein und nicht an den Events, die ich mache, nicht an der Lust, die sich verbraucht, sondern möchte ich in die Tiefe der Freude wieder in Verbindung kommen, in Kontakt kommen, die sich vermehrt und die sich erzeugt, dann müsste ich aufhören oder zumindest reduzieren, deutlich reduzieren, mir selbst und der eigenen Tiefe davon zu laufen. Aber wenn ich der Freude begegnen will, werde ich der Angst auch begegnen. Und für viele wäre es gut, darüber nachzudenken, dass wir unser Leben in der Komplexität vereinfachen. Weil auch die Komplexität uns so im Griff hält, wie die Geschwindigkeit und die Leistungssteigerung, dass eine Vereinfachung in all diesen Dingen uns stärker wieder an Freude, an tiefe Freude, am Sein und nicht am Haben bringen könnten. Wir sollten darüber nachdenken, wenn wir unser Leben vereinfachen, dass wir das wenigstens in drei großen Bereichen immer wieder tun. Natürlich materiell. Auch hier würden wir durch den Mythos, denken Sie, oder durch die Philosophie, Diogenes in der Tonne, denken Sie an mythologische Reflexionen, auch der spirituellen Bücher. Sie wissen das mit dem Kamel und mit dem Nadelöhr, was Jesus formuliert. Und es geht nicht um Askese, es geht nicht darum, zu verarmen. Es geht darum, ein bisschen ein gelösteres, ein entspannteres Verhältnis zu all diesen Besitzereien zu gewinnen, die uns unser Leben erschweren. Denn proportional mit unserem Besitz wachsen die Sorgen und nicht die Freude. Hans im Glück wäre so ein Märchen, was uns letztlich immer wieder zeigt, wenn wir lernen, loszulassen, immer wieder Neues anpacken, immer wieder Neues bekommen, am Ende könnte die Freude stehen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, strukturell, die Termine, die wir alle haben. Ich kenne manche Mütter, die sind nicht berufstätig, die schaffen es nicht mehr, ohne Excel-Tabelle all die Termine zu organisieren, die sie für ihre Kinder aufbringen müssen. Und beziehungsmäßig. Ich bin nicht bei Facebook, ich weiß nur, da gibt es Leute, die haben 200 Freunde. Wie soll das gehen? Ich schaffe nicht mal 5 Freunde, so zu gestalten, diese Beziehungen, dass sie das Prädikat Freundschaft verdienen. Geschweige denn, wie soll das gehen, wenn das immer mehr und mehr wird? Und viele Menschen haben Beziehungen, auch da mache ich die Erfahrung mit meinen Patienten, wenn wir in eine existenzielle Krise kommen, fangen wir an zu sieben. Und da bleibt manchmal gar nicht viel übrig. Und vielleicht ist es auch gut so, dass nur noch eine Handvoll Freunde übrig bleibt und der Rest sozusagen auch ausgesondert werden muss, weil nur eine tiefe existenzielle Begegnung vielleicht auch eine nährende ist und eine oberflächliche Begegnung vielleicht eine verzehrende ist. Wir müssen es nicht übertreiben, aber es ist ein gutes Ideal. Wie dieser Mann auf der Party, wo der Gastgeber sagt, Herr Köster, darf ich Ihnen Herrn Köster vorstellen oder Herrn Meier vorstellen? Und er sagt, nein, danke, ich kenne schon genug Leute. Die zweite Möglichkeit, der Angst das Fürchten zu lehren, ist mindestens genauso, wir sind mindestens genauso verliebt in diese Möglichkeit wie in den Aktionismus und in die Verdrängung des Alters. Es ist die Sicherung. Der moderne Mensch ist süchtig nach Sicherheit. Am liebsten würden wir alles absichern. Und wenn alles abgesichert ist, dann ist es ja todsicher. Und dann muss man keine Angst mehr haben. Weil das Einzige, wovor man keine Angst haben muss, ist der Tod. Dort ist alles sicher. Solange sie aber leben, bleibt ein Restrisiko des Lebens. Das heißt, diese Sicherungsbewegung nimmt uns zwar das Gefühl der Angst, aber es nimmt uns auch das Leben. Und wir versichern ja alles. Es gibt ja sogar Lebensversicherungen. Eigentlich sind sie ja Todesauszahlungsversicherungen. Wie will man das Leben versichern? Wie soll das funktionieren? Aber wir sehen an all diesen Begrifflichkeiten, was wir alles gerne versichern möchten. Und viele Menschen sind restlos überversichert aus dem Bedürfnis nach Sicherheit heraus, infolge mangelnder Kompetenz mit Angst gut zu leben. Weil Angst und Sicherheit widersprechen sich. Angst und Vertrauen, das ist der Gegenpol. Aber Angst und Kontrolle, die zur Sicherheit führt, vertreibt das Leben. Wir kriegen die Angst raus und damit treiben wir gleichzeitig das Leben raus. Und es führt dazu in der modernen Welt, dass der Mensch sich in einer Sicherheit wiegt, die es ja gar nicht gibt. Und diese, wir sehen es jetzt wieder in Japan, ja, wenn wir uns in dieser Sicherheit wiegen, dann wächst das Katastrophenpotenzial unter der Menschheit. Würden wir noch mehr Angst spüren, würden wir begreifen, das Leben bleibt gefährlich und wir müssen auch mit einem Restrisiko des Lebens so leben. Aber manche Dinge müssen wir auch vermeiden, weil sie einfach zu gefährlich sind, weil sie zu beherrschbar sind. Dann sagt uns das die Angst und nicht die Sicherheit. Und immer wenn es Richtung Sicherheit geht, wird es todgefährlich. Wenn wir unsere Beziehung absolut sicher haben, Sie sitzen hier, Sie denken an Ihre Frau zu Hause, an Ihren Mann zu Hause und sagen, da bin ich mir aber ganz sicher, dass nichts läuft. Dass alles so ist, wie ich mir das vorstelle. Dann ist die Beziehung wahrscheinlich todsicher. Aber nicht mehr lebendig, weil lebendig heißt immer ein Stück weit auch gefährlich. Lebendig heißt immer auch ein Stück weit, ich kann es nicht vollständig sichern. Ich muss aushalten, mit einem Restrisiko des Lebens zu leben, was dann auch wieder Freude erzeugt. Und ich finde, man kann das wunderbar deutlich machen, an einer inneren Instanz, die ganz viel mit dieser Sicherheit und diesem Sicherheitsbedürfnis zu tun hat, nämlich dem Perfektionisten. Der Perfektionist ist, ohne da tiefer einsteigen zu können, jemand, der Angst aus seinem Leben treibt, indem er alles zu Tode sichert. Es muss alles hundertprozentig sicher laufen und dann ist der Perfektionist beruhigt, aber er verliert damit das Leben. Ich zeige Ihnen mal, wie ein Perfektionist duscht. Der geht auf Nummer sicher. Ja? Aber Freude macht das nicht. Ja? Wenn er die Freude beim Duschen haben will, dann muss er Gefahr laufen, dass er sein linkes Bein vergisst. Ja? Und muss mal schauen, was damit passiert. Wenn ein Perfektionist Freunde einlädt zum Essen, dann muss das todsicher funktionieren. Und es muss eine Eins sein. Da muss man wochenlang sich vorbereiten. Man muss Probe kochen. Ein Ersatzessen steht im Keller. Ja? Man muss natürlich was Neues ausprobieren, was es noch nie gegeben hat. Es muss stilistisch alles perfekt hergerichtet sein. Es muss vorher die Wohnung gereinigt sein, vor allen Dingen in den Steckdosen und unterm Bett. Weil da schauen Freunde ja hin, wenn sie zum Essen kommen. Man ist fix und fertig, wenn die Freunde kommen. Man kann die Migräne gerade noch so zurückhalten, bis das Essen vorbei ist und man sich sein Heroin abgeholt hat, was der Perfektionist braucht. Anerkennung. Und wenn die dann gegangen sind und einem diese Dosis wieder gegeben haben, die einem noch am Leben erhält, dann kommt die Migräne und man ist froh, dass man das ganze Elend überstanden hat. Wenn ich mit Freude Menschen, Freunde zum Essen einlade, dann darf das nicht der Perfektionist sein. Es darf auch nicht der Schweinehund sein. Der liegt nämlich in der Hängematte und fragt die Freunde, was habt ihr mitgebracht? Und während er allmählich verfault in der Hängematte, läuft das Leben in seiner Lebensgefährlichkeit und in seiner Anstrengung, was ja immer mit korreliert einhergeht, an ihm vorbei. Wenn ich die Freude will, muss ich die Gefahr wagen. Wenn ich die Freude will, muss ich die Angst spüren, die sozusagen den Mut gebiert. Weil Angst ist nicht Mangel an Mut. Angst ist die Brutstätte, aus dem Mut heraus entsteht. Mut kann es nicht geben ohne Angst. Angst ist sozusagen der Bruder des Mutes und deswegen brauche ich, wenn ich Freunde einlade und nicht es wie der Perfektionist machen möchte und wie der Schweinehund und die Freude bleibt auf der Strecke, ich muss sozusagen mit dem Abenteurer in mir in Verbindung stehen, der das Leben als Gefahr begreift und mit der Angst dieser Gefahr sich stellt, der die Angst aushält. Es klingelt an der Tür, die Freunde stehen da, ich mache die Tür auf, die Freunde sagen, was gibt's zu essen? Und ich sage, das möchte ich auch gerne wissen. Ja? Aber wir gehen jetzt zusammen mal vor den Kühlschrank und da ist natürlich was drin. Es war ja nicht der Schweinehund, der Abenteurer hat vorgesorgt, irgendwas ist da drin und man versammelt sich vom Kühlschrank und sagt, daraus machen wir etwas. Und spüren Sie dem mal nach, wo mehr Freude entsteht. Wenn der Perfektionist Menschen einlädt, Freunde einlädt, wenn der Schweinehund Freunde einlädt oder der Abenteurer. Und ich glaube, man kann sehr deutlich machen, wenn man das überträgt sozusagen auf unser Beziehungsleben, auf unser Arbeitsleben, wenn wir nicht bereit sind, etwas nicht zu kontrollieren, ein Restrisiko zu lassen, wenn wir nicht bereit sind, das Leben als lebensgefährlich zu begreifen, dann geht die Freude mit der Angst unter. Wir leben zwar todsicher, aber nicht mehr lebensgefährlich. Und irgendwo in dieser Bewegung bewegen wir uns eher Richtung todsicher oder bleiben wir lebendig im Leben drin mit dem Restrisiko der Angst, die wir aushalten müssen, müssen wir uns entscheiden, wo bewegen wir uns hin. Und wenn wir immer nur Dinge bekommen, die wir erwarten, dann laufen die Dinge genauso ab, wie wir sie erwarten. Es passiert nichts Aufregendes mehr. Die Gefahr ist restlos draußen. Deswegen ist es so wichtig, auch gerade in Beziehungen, immer wieder auch Unerwartetes zu gestalten. Stellen Sie sich vor, ich fahre heute Abend nach Hause und ich erwarte, dass meine Frau da ist. Und sie ist da. Dann bin ich zufrieden, aber nicht glücklich. Es schießt keine Freude ein, weil nur das passiert ist, was ich erwarte. Stellen Sie sich vor, ich fahre heute Abend nach Hause, ich mache die Tür auf und denke, wieso ist es hier so dunkel? Ich mache das Licht an und ich finde einen Zettel, da steht drauf, Schatz, suche mich. Völlig unerwartet. Ja? Sie ist mir völlig unerwartet verloren gegangen. Bereits das stellt schon Glückshormone zur Verfügung. Und gleichzeitig Adrenalin, Cortison und all das, was Angst macht. Ja? Hoffentlich finde ich sie wieder. Aber sie hat mir eine Notiz hinterlassen, den nächsten Hinweis findest du, wenn du die Spülmaschine ausgeräumt hast. Das Spiel geht 2 Tage, ich finde sie dann irgendwo vor in Bregenz, in einer Apartmentwohnung, sie macht die Tür auf und ich sage, und ich habe dich wieder. Was glauben Sie, wie viel Freude da einschießt, gepaart mit Angst? Es ist das, was wir diese Angstlust nennen, die aber nicht gut ausdrückt, was ich meine. Wer Leben intensiv spüren und erleben möchte und an die Freude kommen möchte, braucht diese Angst, er braucht diese Gefahr in einem lebendigen Bereich. Sie darf nicht zu groß werden, sie darf nicht zu klein sein. Die dritte Möglichkeit, der Angst das Fürchten zu lehren, ist das, was ich Abspaltung nenne, auch wieder in einem ganz umgangssprachlichen Gebrauch. Viele Menschen spalten sich nicht nur, wie ich es schon angedeutet habe, von der Tiefe der existenziellen Angst ab. Ja, indem wir nur noch an der Oberfläche getrieben, gehetzt, dauerberieselt, aktionistisch unser Leben verbringen, sondern sie spalten schlichtweg ab, was sie an diese Endlichkeit erinnern könnte. Zum Beispiel Krankheit. Das wird dann so abgespalten, dass man das Gefühl hat, solange man eben keine Krankheit hat und ein anderer krank wird, man hätte mit diesem Thema nichts zu tun. Die anderen werden krank, ich nicht. Ich jogge ja, ich esse mein Müsli, ich denke ja positiv, mir kann nichts passieren. Aber die anderen werden krank. Die Krankheit und dahinter stehend das Thema Tod werden schlichtweg rüberprojiziert auf Dinge wie Krankheiten, die andere haben, mit denen ich nichts zu tun habe. Wie naiv muss man sein, zu glauben, es gäbe Gesunde und Kranke. Und ich wäre gesund und der andere ist krank. Und wenn man so einem Kranken begegnet, dann kann man das fast noch erkennen an der Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie sehr diese Abspaltung bereits vollzogen worden ist. Wenn Sie Sätze hören wie du das schaffst als Kranker, du musst jetzt positiv denken, dann wissen Sie genau, da begegnet Ihnen ein Mensch, der solche Angst vor der Angst hat, der sie so abgespalten und projiziert hat, dass er überhaupt keinen Zugang mehr hat zu der eigenen Angst. Wie naiv muss man sein, zu glauben, es gäbe Gesunde und es gäbe Kranke? Wie naiv muss man sein, zu glauben, der Tod gehört der Krankheit? Der Tod gehört dem Leben. Was ist denn Leben? Leben ist ein sexuell übertragener, pathologischer Zustand. Mit einer Sterblichkeitsrate von 100%, keiner kommt mit dem Leben davon. Die einzige tödliche Erkrankung, die es in diesem Leben gibt, ist das Leben. Mit dem ersten Atemzug, den ich tätige, mit den Kindern, die ich in die Welt setze, setze ich sozusagen die Bewegung in die Welt, die ein einziges Ziel hat. Vergänglichkeit, Auflösung, Verfall, tut. Wenn wir diese Abspaltung zurücknehmen, dann müssen wir den Krankheiten den Tod nehmen und den Tod wieder dem Leben geben. Weil das Leben ist nur eine Variation, eine existenzielle Variation oder anders formuliert, ist die Grundlage all der Variationen, die sich als Krankheiten dann in unserem Leben zeigen. Wenn wir an die Lebensfreude kommen wollen, ist es wichtig, die existenzielle Angst wieder ins Leben zu holen, weil sie aktiviert die Lebensfreude. Das Bewusstsein der Kostbarkeit des Lebens ist doch die Quelle, dass wir unser Leben nicht vergeuden. Dass wir diese Kunst, diese Kultur mit dem Bewusstsein der Endlichkeit gut zu leben und gar das Leben zu steigern verloren haben, verdanken wir der Modernen, die uns weismachen will, das Leben könnte unendlich wären, wir könnten es sicher halten, was natürlich nicht funktioniert. Die Summe der Krankheiten ist letztlich immer gleich geblieben. Und die Summe der Ängste ist auch nicht weniger geworden. Bereits der Psalm könnte ein guter Wegbegleiter sein, Leben zu intensivieren im Bewusstsein der Endlichkeit. Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich klug werde, etwas aus diesem Leben zu machen. Denn wenn ich dieses Bewusstsein der Endlichkeit, dieses Bewusstsein der Kostbarkeit des Lebens nicht habe, dann fange ich sehr, sehr häufig an, Leben zu verschieben. Auf den Feierabend, aufs Wochenende, auf den Urlaub, auf die Rente. Und manchmal geht man kurz vor der Rente aus dieser Welt und hat nicht gelebt. Hat nicht das gelebt, wofür es vielleicht lohnenswert war zu leben. Das, was Freude und Sinn im Leben erzeugt. Man hat vielleicht gut funktioniert, aber ob man wirklich sinnvoll und in der tiefen Freude des Seins gelebt hat, ob man wirklich einen Sonnenaufgang empfunden hat, ob man wirklich sinnlich die Welt erspürt hat, ob man wirklich Beziehungen, die einem sehr, sehr wichtig war, die Zeit gegeben hat, die es sie vielleicht verdient hätten und die unser Leben dadurch wertvoller gemacht hätten, bei vielen wird das nicht der Fall sein. Stan Leck sagt so schön, dass ein Mensch gestorben ist, ist noch lange kein Beweis dafür, dass er je gelebt hat. Einfach nur Zeit abzuleben, ist vielleicht nicht intensiv zu leben. Und intensiv zu leben darf nicht verwechselt werden mit aktionistisch zu leben. Intensiv zu leben bedeutet, in den Augenblick, in die Tiefe des Augenblicks, mit all dem, was uns zur Verfügung steht, an sinnlichen Empfindungen einzudringen. Gerade der moderne Mensch ist viel zu viel bei Verstand und zu wenig bei Sinnen. Und der Verstand ist meistens nicht im Augenblick. Er ist meistens dem Leben voraus oder hinterher. Wir sind oft nicht im Kontakt mit dem, was jetzt gerade ist. Wir sind oft nicht im Kontakt mit den Möglichkeiten, mit den Erfahrungen, die sich jetzt unserem Leben geben und bieten. Wir sind nicht achtsam beim Hier und Jetzt, in diesem Augenblick, mit all unseren Sinnen dabei. Wir verfehlen sehr häufig die Begegnung mit unserem eigenen Leben, weil wir 2, 3 Schritte voraus und 5 Schritte hinterher sind. Wenn uns die Kostbarkeit des Lebens bewusst wird, könnte sich eine Kraft entfalten, stärker zu Sinnen zu kommen und nicht mehr besinnungslos durchs Leben zu jagen. Wir hatten das schon mal kulturell dort in Zeitepochen, wo vielleicht mehr Philosophie als Psychologie und Medizin und Wissenschaft verbreitet waren, Menschen sich noch viel mehr damit beschäftigt haben, nämlich dieses Memento mori carpe diem. Die Feldherren des alten Roms hatten einen Sklaven, der ihnen regelmäßig ins Ohr flüsterte, Cäsar oder Feldherr, gedenke, du wirst sterben, du bist ein Sterblicher. Damit letztlich aus diesem Bewusstsein der Endlichkeit und der Kostbarkeit des Lebens sowas wie Carpe diem erwächst, mach was aus diesem Tag. Aber nicht im Sinne des Aktionismus. Mach was im Sinne des intensiven Erlebens dessen, was jetzt ist und was es dir wert ist und was du nicht bedauern möchtest am Ende deines Lebens. Deswegen ist die Meditation, sich immer wieder zu fragen, was will ich eigentlich leben? Wo will ich eigentlich hinkommen am Ende meines Lebens? Und wer diese Meditation tiefer führt, der wird immer kritischer, ob wirklich die Karriereleiter, die er Stufe für Stufe hochsteigt, direkt ins Paradies führt. oder beim Ende der Karriereleiter die Sprossen ausgehen. Ja. Und man da oben steht und ganz weit weg ist von dem Empfinden des Lebens, was auf dem Boden stattfindet. Ich glaube, wenn wir die existenzielle Angst ins Leben holen, wenn wir uns wieder verbinden mit der Tiefe der Angst, dann wenden wir uns wieder dem eigenen und eigentlichen Lebensanliegen zu, aus unserem Leben etwas zu machen. Und das hat nicht so viel mit Leistung zu tun, es hat viel mehr etwas mit dem zu tun, dass wir unser So-Sein zum Ausdruck bringen können und sollten, dass wir der werden sollen, der wir gemeint sind, von Gott her gemeint sind. Dass wir die Talente, die Gott in uns gelegt hat, nicht im Sinne des leistungsorientierten Besser- oder Weiterkommens, sondern in der freudigen Gestaltung, weil wir die Freude spüren, wenn wir es entfalten, zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, dass tiefe existenzielle Angst, wenn wir gut in Verbindung mit ihr sind, uns anderen Menschen näher bringt. Sie ist beziehungsstiftend. Und zwar in einer sehr wertvollen und tiefen menschlich-existenziellen Qualität. Und nicht nur in einer oberflächlichen Geselligkeit. Wer eine tiefe menschliche Begegnung will, der wird sie eher dann erfahren, wenn er selber in einer tiefen existenziellen Angst oder wenn er in Berührung mit dieser tiefen existenziellen Angst ist und auf Menschen stößt, die keine Angst vor dieser tiefen existenziellen Angst haben. Die keine Angst vor meiner Angst haben, weil sie keine Angst vor ihrer Angst haben. Und dadurch eine Begegnung stattfinden kann, weil wir als Menschen aufeinander bezogen sind. Die Angst ist die Beziehungsstifterin in allererster Linie. Der Mensch will deshalb nicht alleine sein, weil er die Angst vor dieser Trennung hat. Und er muss die Angst vor Trennung aushalten und aus dieser Angst in Beziehung gehen, ohne dass die Angst vollständig aufgelöst wird. Auch das ist wieder ein Widerspruch. Weil wenn diese Angst aufgelöst wird, bin ich symbiotisch. Ich hatte mal eine Patientin, die hat für mich das Höchstmaß an Symbiose ausgedrückt. Sie hat gesagt, sie war sehr symbiotisch. Sie war nicht mehr erlebbar als getrennt von ihrem Mann. Sie war bis zur Unkenntlichkeit verheiratet. Und sie hat gesagt, wenn ich sterbe, dann möchte ich gerne, dass meine Asche mit der Asche meines Mannes vermischt wird. Und wenn ich dieses Bewusstsein im Leben habe, dann halte ich nicht aus, dass ich ein getrenntes Wesen bin. Auch hier muss ich die Angst wieder aushalten, damit die Beziehung Freude gebären kann. Weil wenn ich die Angst über Beziehung reduziere oder ganz aus der Welt schaffe, verliere ich auch die Freude an der Beziehung, die dann auch aus der Welt geht. Die Angst vor Trennung führt mich in die Beziehung und ich muss mit der Angst des Getrenntseins oder kann mit der Angst des Getrenntseins eine sehr freudige Beziehung leben. Vielleicht wird ein bisschen deutlich, dass all diese Mechanismen der Angst, das Fürchten zu lehren, uns letztlich auch Kreativität, soziale Beziehungsfähigkeit, Tiefe des menschlichen Seins und letztlich auch den Zugang zu der existenziellen Freude nehmen. Deswegen ist es gut, darüber nachzudenken, wie kann man mit der Angst leben? Das ist eine Kompetenz, das ist eine Fähigkeit, die uns nicht beigebracht wird. Uns wird eher beigebracht, wie wir die Angst aus der Welt schaffen. Aber mit der Angst zu leben bedeutet vielleicht in der Modernen, in der wir leben, wie ein Münchner Kollege das mal ausgedrückt hat, es ist eine zivilisatorische Schlüsselqualifikation. Das Leben wird immer stärker durch Angst geprägt. Dadurch, dass das Leben immer schneller, komplexer, undurchschaubarer, unkontrollierbarer wird, steigt natürlich die Angst, weil ich immer weniger das Gefühl habe, mit der komplexen Wirklichkeit zurechtzukommen. Wir sehen das jetzt auch wieder in Japan, wie Dinge entgleiten und dadurch natürlich auch Angst erzeugen, die nicht mehr kontrollierbar sind. Wir können in unseren Alltag gehen. Mittlerweile ist es so weit, dass ich viele Menschen kenne, die älter geworden sind, die sich nicht mehr trauen, Zug zu fahren, weil sie Angst haben, eine Fahrkarte zu ziehen. Da gibt es nicht mehr den netten Menschen, der eine Fahrkarte einem ausstellt, sondern ein komplizierter Apparat, den man nicht mehr zu bedienen weiß. Viele kaufen sich keinen Computer, kein Handy, weil alles komplexer wird und das Gefühl ist Angst. Wir werden also zunehmend mehr und unsere Kinder eine Qualifikation entwickeln müssen, mit Angst gut zu leben. Gleichzeitig, glaube ich, ist es wichtig, damit wir mit der Tiefe in Verbindung kommen. Gut mit Angst zu leben ist für mich in erster Linie eine Frage der Regulation. Audre Heller drückt das so schön aus. Es gibt eine Angst, die macht klein, die macht einen krank und allein. Und es gibt eine Angst, die macht klug, freier, mutiger vom Selbstbetrug. Kierkegaard hat es ähnlich ausgedrückt, er hat gesagt, wir müssen lernen, uns zu ängstigen nach Gebühr, damit wir nicht verloren sind, wenn wir keine Angst haben, aber eben auch nicht verloren sind, in der Angst unterzugehen. Deswegen ist es so wichtig, Angst regulieren zu lernen, aber nicht auf Null runterzufahren. Wir müssen lernen, wenn wir in Situationen kommen, die uns mehr Angst machen, dass wir diese Angst in ein erträgliches Maß, in diesen grünen Bereich regulieren. Und wir müssen lernen, dass wenn wir uns zu Tode sichern, wir vielleicht uns wieder ängstigen müssen nach Gebühr. Wenn zum Beispiel unsere Beziehung tot ist und zu sicher ist, uns Gedanken zu machen, wie wir sie wieder zum Leben erwecken können, indem wir sie lebendiger, gefährlicher in einem gewissen Bereich wieder gestalten. Genauso in unserem beruflichen Alltag, genauso in unserem Lebensalltag. Wie lernen wir, Angst zu regulieren? Und es gibt viele Möglichkeiten. Ich habe viel von meinen onkologischen Patienten gelernt, die diese Fähigkeit natürlich zwingend erlernen müssen, weil sonst ihre Lebensqualität vollständig verloren geht. Sie müssen lernen, die Ängste vor Nachsorgeuntersuchungen, die Ängste, die sich manchmal stellen, wenn man an diese Erkrankung denkt, an die Bedrohung denkt, immer wieder runter zu regulieren. Aber sie haben eben auch gelernt, dass nur wenn sie die Ängste erhalten, sie etwas aus ihrem Leben machen. Dass sie nicht mehr in den Zustand zurückkehren wollen, zumindest viele, in das Funktionieren, wo man keine Angst mehr spürt. Sondern sie wollen sich stören lassen durch die Angst, nicht nur zu funktionieren, sondern das eigene Leben zu verlieren, zu sterben, bevor man gelebt hat. Und vielleicht ist die Todesangst vielmehr eine Lebensangst. Vielleicht sagt die Todesangst nichts anderes. Ich habe Angst zu sterben, bevor ich gut gelebt habe, bevor ich intensiv gelebt habe. Und ich glaube, dass die Qualität oder dass die Art und Weise, wie wir mit der Angst regulativ umgehen können, entscheidend etwas über die Qualität unseres Lebens aussagt. Deswegen ist es gut, sich vielleicht ein paar Gedanken zu machen, wie reguliert man Angst runter, wie wird sie weniger, aber immer auch den Gegenpol im Auge zu behalten, wie reguliert man Angst hoch. In aller Regel beschäftigt uns natürlich, wie reguliert man Angst runter. Angst wird immer mehr, wenn es eng wird. Etymologisch kommt das Wort Angst von dem Wort Enge, Angustus. Das heißt, wir regulieren die Angst runter, wenn wir Angst bekommen, wenn wir in die Weite gehen. Und die beste Weite, die es gibt, neben dem, dass wir vielleicht Entspannung lernen können, was immer auch eine Weite im Körper ist, ist die Weite in der Natur. Und ich kenne nach 25 Jahren Psychotherapie, vornehmlich um das Thema Angst herum, keinen Menschen, der nicht sagt, wenn er in die Weite der Natur geht, stabilisiert das seine Seele. Das Problem ist nur, dass wir uns oft nicht aufraffen können, der Angst und der Trägheit und der Lähmung, die durch die Inaktivität natürlich größer wird, zu trotzen und in die Weite zu gehen. Wir müssen als Menschen bewusst werden, dass wir eine Kraft besitzen. Frankl nannte sie die Trotzmacht des Geistes. Dass wir diese Kraft sozusagen kultivieren müssen und uns von uns selbst nicht alles gefallen lassen müssen. Das heißt, auch wenn ich die Lähmung spüre in mir, aber der Sinn mir sagt, ich kann damit die Angst regulieren und damit auch die Lähmung regulieren, dann kann ich dieser Lähmung trotzen, indem ich trotzdem, obwohl, in die Weite gehe. Aber auch dieser Muskel sozusagen, dieser Trotzmuskel, wird uns ja nicht geschenkt. Er war mal stark ausgebildet in der Trotzphase, dann durchlaufen ganz viele Menschen eine Bonsai-Phase, sie werden zurechtgestutzt und wir müssen mühsam wieder diesen Muskel auftrainieren. Und das geht eben nicht im Fitnessstudio, sondern es funktioniert durch das tägliche Leben, indem wir die Erfahrung machen, wenn wir der Angst trotzen und in die Erfahrung der Weite gehen, dann machen wir eine Erfahrung, die sich gut anfühlt. Und dadurch nähren wir sozusagen diesen Übungsprozess ein. Die Weite der Natur tut uns natürlich auch deshalb gut, weil die Natur so anspruchslos ist und wir plötzlich unser Kontrollbedürfnis loslassen können. Keiner will eigentlich, wenn er in den Wald geht, aufräumen, außer vielleicht der Förster. Ja. Aber in aller Regel gehen wir nicht mit dem Putzlappen durch die Natur und sagen, da muss mal sauber gemacht werden, sondern wir lassen die Dinge sein, wie sie sind. und fühlen uns in der Weite und in dem, so wie die Dinge sind, plötzlich entspannt. Und viele fühlen sich spirituell auch aufgehoben in der Weite der Natur und dem Luminosen, dem Göttlichen, näher als sonst wo. Aber die Bewegung und das Licht machen ihr Übriges dazu, dass unsere Stimmung sich stabilisiert. Der Atem, wenn wir uns mehr mit ihm beschäftigen, ist eine wunderbare Möglichkeit, rein körperlich Angst zu regulieren. Da Angst eine sehr starke körperliche Angelegenheit ist, dass sie mit vielen körperlichen Symptomen einhergeht und dass sie tief im limbischen System und im Stammhirn reguliert wird. Die Angstzentrale ist die Amygdala, eine Zentrale, die wir über unser Denken oft überhaupt gar nicht mehr erreichen können. Ist es gut, wenn wir mit Hilfe des Körpers Angst lernen zu regulieren? Bewegung, die Weite der Natur, aber eben auch Atem. Wir haben immer Zugriff auf unseren Atem. Und die Angst macht was mit dem Atem und wir können bewusst sozusagen an dem Atem arbeiten, was wiederum etwas mit unserer Angst macht. Und eine ganz besondere Form des Atmens ist Singen. Das Problem ist nur, wir sind traumatisiert, was Singen angeht. Aber es ist nicht verhinderbar, wenn wir Angst hätten oder haben und wir würden singen, sofern sie nicht zu groß ist. Ja, es gibt natürlich eine Angst, die lässt sich über all diese Möglichkeiten nicht mehr regulieren, da brauchen wir Medikamente, wir brauchen mehr. Aber es gibt einen guten Bereich, da könnten wir kompetenter werden, Angst zu regulieren. Und wenn wir die Erfahrung machen würden und singen würden, es ist nicht verhinderbar, dass wenn wir eine halbe Stunde singen, uns danach besser fühlen als zuvor. Außer wir fragen, wie war ich? Dann nicht. Ja. Und wir sollten auch keine Jury aufbauen, Schwiegermutter, Schwiegervater, Dieter Bohlen, ja, wenn wir singen, sondern wir sollten wieder die Erfahrung machen, wie Kinder zu singen, wie zu werden wie die Kinder, an diese Urerfahrung zu kommen, was Singen mit uns macht. Singen ist eines der besten anxiolytischen Möglichkeiten, angstlösenden Möglichkeiten, die wir haben, neben der Bewegung. Man könnte hier viel neurobiologisch letztlich auch deutlich machen. Angst lebt von der Unklarheit. Wenn Dinge unklar sind, setzt unsere Fantasie ein und versucht, diese Unklarheit zu komplettieren. Und diese Fantasie, die wir benutzen, ist sehr häufig angststiftend. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn uns etwas Angst macht, dass wir uns Informationen beschaffen, dass wir Klarheit gewinnen. Und auch da könnte man viel drüber reflektieren. Es ist nicht nur die sachliche Information, die uns hilft. Gerade auch, wenn wir Angst haben und mit Krankheiten umgehen müssen, mit Diagnosen umgehen müssen. Wir brauchen gute Bilder. Wir brauchen Menschen, die mit guten Bildern uns Informationen geben können, weil die Bilder bleiben. Die Information, die hier oben reingeht, das Denkende geht oft verloren. Es ist also nicht die viele Information, die wir aus dem Internet ziehen, sondern wir brauchen eine vertrauensvolle Begegnung, die uns Information gibt, die die Seele beruhigt. Vielleicht das Wichtigste der Regulation, Angst wird immer größer, wenn wir vermeiden. Egal, was wir vermeiden, dadurch wächst die Angst. Dort, wo die Angst mich, wo sie sagt, dort, wo die Angst ist, geht's weiter. Die Angst sagt mir eigentlich, stell dich dem und geh weiter, wenn es nicht eine reale Angst ist, die mich natürlich schützt, Dinge nicht zu tun, weil es eine reale Gefahr ist. Aber die Lebensangst, diese tiefe Lebensangst, die mich ja ins Leben hineinführen möchte, weil sie den Mut in mir provoziert, die bedeutet, stell dich den Dingen, die dir Angst machen. Die Angst klopft an, der Mut öffnet und keiner steht draußen. Das ist die Erfahrung der Konfrontation. Wenn wir uns konfrontieren mit dem, was Angst macht, dann reduziert sich die Angst und unser Leben geht weiter, wird reicher und wir finden die Fülle des Lebens sehr häufig, indem wir nicht vermeiden, sondern indem wir konfrontieren. Ich habe das vorher schon angesprochen, Angst wird immer größer, weil sie die Urerfahrung der Trennung beinhaltet. Deswegen wird Angst immer reduziert, wenn wir in die Begegnung gehen mit Menschen, die uns ihre Gegenwart schenken. Das Beruhigendste der Angst, das Beruhigendste für die Angst ist, die reine Präsenz eines anderen Menschen zu spüren. Er muss nichts sagen, aber er muss mich aushalten, indem ich mich befinde. Er muss selber mit seiner Angst gut im Kontakt sein und muss auch seine eigene Angst aushalten und muss ein Stück weit diese eigene Angst spüren können und mich aushalten mit meiner Angst. Die reine Begegnung ohne tröstende, ohne kluge Worte ist so hilfreich und so helfend und so stabilisierend, wenn ich sehr stark in der Angst bin. Der Angst immer wieder auch Sprache zu verleihen, sie immer wieder auch auszudrücken, kann so wichtig sein, weil wenn ich sie nicht ausdrücke, dann erzeugt sie in mir enormen Druck. Manchmal Überdruck, manchmal Panik und dann lässt sie sich nicht mehr regulieren. Dann ist die Angst wie ein Pferd, was mit mir durchgeht, wenn ich nicht frühzeitig die Zügel an die Angst mit all diesen Möglichkeiten lege. Angst verlagert sich sehr häufig in den Kopf. Angst ist ja erstmal ein Gefühl. Ein Gefühl kommt und ein Gefühl geht. Aber wenn wir anfangen, dieses Gefühl als Sorgen im Kopf immer wieder hin und her zu wälzen, dann fangen wir an zu grübeln. Sie wissen, warum der Kopf rund ist, damit die Gedanken immer im Kreis laufen können. Und Sie wissen auch, vor allen Dingen Frauen, wann man am besten grübeln kann, dann, wenn Männer schlafen. Nachts im Bett. Zu lernen, aus diesem Grübeln, aus diesem Gedankenkarussell immer wieder auszusteigen und ich habe es vorher schon angedeutet, ein Stück weit den Verstand immer wieder zu verlieren, der in diese Grübelschleifen immer wieder einsteigt und diese Grübelschleifen aufrechterhält und mehr zu Sinnen zu kommen, indem man sich an das hinbindet, was im Hier und Jetzt ist, indem man zu Sinnen kommt und sinnlicher wird, wahrnimmt, empfindet, was hier und jetzt gerade ist, kann eine wunderbare Möglichkeit sein, das Grübeln zu unterbrechen. Aber auch das wird uns nicht geschenkt. Es ist die Übung der Achtsamkeit für das, was hier und jetzt ist. Der moderne, aufgeklärte Mensch lebt natürlich in einer sehr flachen Wirklichkeit, die sehr begrenzt ist. Flach ist rational, Realität und begrenzt ist, das Leben existiert nur zwischen Geburt und Tod. Und je enger, begrenzter und flacher etwas ist, desto mehr Angst erzeugt es. Da ist das Leben die letzte Gelegenheit, die mir bleibt. Wenn ich einen weiteren Blick habe, wenn ich eingebunden bin in etwas vor und nach dieser menschlichen Existenz, in etwas Höheres und Tieferes des Seins, dann verliert sich diese Begrenzung und diese Begrenztheit und es kommt so etwas wie eine spirituelle Entspannung in mein Leben hinein, das Angst mindern kann. Das hat weniger was mit Konfession und mit Kirche zu tun. Es hat damit was zu tun, dem Leben wieder Tiefe und Weite zu geben, in einem viel, viel weiteren Sinne, als es konfessionell und kirchlich abgebildet wird. Eben in einem spirituellen Sinne, das Leben zu begreifen als mehr, als der Verstand begreifen kann und höher und tiefer, als man ausloten kann mit dem Verstand. Ich glaube, dass Angst die Nabelschnur zu Gott ist. Ich glaube, dass die Angst vor Gott neurotisch ist, aber die Angst, die uns zu Gott hinführt, zum Spirituellen hinführt, heilsam ist. Ich glaube, dass viele Menschen, die an nichts glauben, in der Angst zum ersten Mal wieder beten, indem sie sagen, oh Gott, mein Gott. Ohne dass sie wissen, das kommt so ganz tief aus der Seele, es ist eine Hinbewegung zu etwas, was größer ist, und was, wo wir uns hinbewegen können in dieser Getrenntsein, in diesem Gefühl des Getrenntseins und was diese Angst beruhigen kann. Ich habe das noch sehr gut in Erinnerung, als meine Frau und ich mit unseren Kindern in einem Erlebnispark waren. Es war Soltau in Norddeutschland und da gibt es eine Holzachterbahn. Und die Jungs wollten natürlich damals, glaube ich, 14, mit dieser Holzachterbahn fahren. Und meine Tochter, damals vielleicht so 10, 11, schaute sich das Ganze an, mich an der Hand haltend und sagte dann diese fürchterlichen Worte, ich auch. Und dann sage ich, ja, Charlotte, fahr mit dir. Ich bin dann eingestiegen in diese Holzachterbahn und übrigens, wenn Sie Angst haben, nehmen Sie jemanden, der noch mehr Angst hat. Ja? Da relativiert sich die Angst auch. Wir sind da hochgezogen worden und wenn Sie mal Achterbahn gefahren sind und so viel Erfahrung haben wie ich, nämlich fast null, dann ist das eine existenzielle Urerfahrung. Ja? Anscheinend für meine 10-, 11-jährige Tochter auch, weil nachdem der Wagen ausgeklinkt war und die Bahn in die Tiefe, ins Nichts, in den Tod stürzte, war meine Tochter weg. Sie war nicht mehr ansprechbar, sie war nicht mehr fühlbar. Gefühlte Zeit dieser Fahrt, 2,5 Stunden, reale Zeit, glaube ich, 1,5 Minuten. Und als meine Tochter wieder zur Besinnung kam, sagte sie zu mir, Papa, ich bin so froh, dass es den lieben Gott gibt. ich habe die ganze Zeit nur gebetet. Und ich glaube, so findet man zur Religion. Ja? Indem man sich der Gefahr stellt, die Angst spürt und begreift, dass diese Angst einen irgendwohin bewegen möchte, nicht nur zu dem anderen hin, in einer tiefen existenziellen Begegnung, sondern letztlich auch zu dem Höchsten und Tiefsten, sofern es sowas gibt, hin, weil Angst nicht Sicherheit braucht, sondern Angst Vertrauen braucht. Und den Mut, trotz dieser Angst das eigene Leben zu wagen. Und ich möchte schließen mit einem Mann, der vielleicht zu spät tut, was wir, glaube ich, jeden Tag tun sollten. Vielleicht müsste man das, was Borges im Konjunktiv formuliert, könnte ich mein Leben noch einmal leben. Vielleicht müsste man es im Präsens formulieren und müsste sagen, ich lebe ja noch und deswegen will ich. Weil wenn wir erst am Ende mit 80, wie Borges es tut, oder über 80, auf unser Leben zurückschauen und Bilanz ziehen, könnte es sein, dass es zu spät ist. Aber wenn wir das Memento Mori mit in unser Leben hineinnehmen und daraus ein Carpe Diem gebären, dann hätten wir die Chance, mehr aus unserem Leben zu machen im Sinne von Tiefe, von existenzieller Bedeutung, Sinnhaftigkeit und tiefer existenzieller Freude. Könnte ich mein Leben noch einmal von vorn beginnen, würde ich versuchen, mehr Fehler zu machen. Ich würde nicht mehr so perfekt sein. Und ich würde alberner sein, würde lockerer werden und ich würde nur noch ganz wenige Dinge tot ernst nehmen. Ich würde entschieden verrückter sein und weniger sauber, reinlich und ordentlich. Und ich würde mehr Gelegenheiten beim Shop vergreifen und ich würde viel öfter auf Reisen gehen. Ich würde mehr Berge ersteigen, mehr Flüsse durchschwimmen und ich würde mehr Sonnenaufgänge auf mich wirken lassen. Ich würde mehr Schuhsohlen durchlaufen, mehr Eis und viel weniger gesund und immer nur Bohnen essen. Ich würde mehr echte Probleme und weniger eingebildete Nöte haben. Nun, ich habe meine verrückten Augenblicke. Aber wenn ich noch einmal von vorn anfangen könnte, würde ich mehr verrückte Augenblicke haben, genau gesagt Augenblicke, einen nach dem anderen und nichts mehr von Plänen 10 Jahre voraus. Vielen Dank.